Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich freue mich hier auf eine Stunde mit Sarah Bruhn. Sie ist Sozialunternehmerin und wir werden von ihr erfahren, was man eigentlich genau darunter versteht unter einer Sozialunternehmerin. Aber so viel sei schon mal verraten. Sarah Bruhn bringt Geflüchtete und offene Arbeitsstellen zusammen. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen in Deutschlandfunk Kultur, Sarah Bruhn.
Schön, dass ich da sein darf.
Social Bee, so heißt Ihr Unternehmen. Also Sozialbiene, da entsteht sofort das Bild der fleißigen Biene. Für wen gilt das? Für Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder für die Geflüchteten?
Ich glaube, man kann es auf alle beziehen. Die Unternehmen, die fleißigen Bienen brauchen. Wir, die wie eine Art Bienenstock fungieren. Also eine Anlaufstelle für all die Menschen, die zu uns kommen und arbeiten wollen. Und natürlich für die Geflüchteten, die bei uns da irgendwie ein Zuhause finden.
Also Social Bee für alle. Ein wunderbar funktionierendes Bild, wie es tatsächlich funktioniert. Darüber werden wir mehr erfahren, wie es funktioniert, Geflüchtete in Arbeit zu vermitteln. Und wir wollen wissen, warum sich eine angehende Investmentbankerin ausgerechnet für den sozialen Bereich interessiert. Das alles hier im Deutschlandfunk Kultur. Nur jede fünfte aus der Ukraine zugewanderte Person ist erwerbstätig. Diese Zahlen wurden vor ein paar Wochen veröffentlicht und haben für Missfallen gesorgt. Warum nur jede fünfte? Warum nicht mehr? In europäischen Nachbarländern ist das doch auch anders, konnte man dann lesen. Mit unserem Gast, Sarah Bruhn, kann ich vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, was so dahinter steckt, wenn man Geflüchtete in Arbeit bringen will. Denn sie hat eben 2016 eine gemeinnützige Zeitarbeitsfirma, nenne ich es jetzt mal, für Geflüchtete gegründet und inzwischen viel Erfahrung. Zeitarbeitsfirma, haben Sie jetzt gleich die Augen verdreht, Frau Bruhn. Warum? Zeitarbeitsfirma wegen dem Image.
Wir haben damals angefangen, wie schaffen wir es ganz einfach und unbürokratisch, Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund bei Unternehmen einzustellen und haben mit der Zeitarbeit angefangen. Mittlerweile macht das aber weniger als 10% unserer Einstellungen aus. Wir sehen uns wirklich als ganzheitlicher, ich sag mal, Dienstleister für Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund für die Unternehmen, also eine outgesourcete, sagen wir mal, Diverse Hiring Abteilung.
Das heißt,
wir
kümmern.
Genau, also sozusagen, dass man, wie finden Unternehmen eigentlich Talente aus dem Ausland und wie können sie auch selber attraktiv werden? Und wir kümmern uns einerseits darum, dass die Unternehmen eben diese Talente finden und einstellen und auf der anderen Seite aber auch, dass sie sich selber transformieren, weltoffener machen und arbeiten auch viel auf der Unternehmensseite, weil Integration ist keine Einbahnstraße.
Das hört sich jetzt schon so an, also da höre ich schon so leise raus, was Social Bee vom Jobcenter unterscheidet, weil die Zahlen, die ich jetzt gerade gesagt habe, für jeder fünfte nur aus der Ukraine, jede fünfte zugewanderte Person in Arbeit. Warum schaffen Sie da andere Zahlen? Sie haben doch auch wahrscheinlich also Probleme der Sprache, Anerkennung von Berufserfahrung. Wie löst Social Bee diese Probleme, die ja groß sind?
Mhm. Also erstmal, wir arbeiten auch eng mit den Behörden und den Jobcentern zusammen. Da sehen wir uns jetzt nicht als Konkurrenz, sondern eigentlich als Ergänzung. Aber wir sind sehr spezialisiert auf die genauen unternehmerischen Bedürfnisse. Das heißt, die Unternehmen sagen, ich möchte jetzt Frauen im Projektmanagement, im Finance, ich möchte in der Logistik, in der Produktion Menschen einstellen. Und wir planen dann Programme rum, die genau die Menschen in so kurzen Bootcamps 2-3 Monate qualifizieren. Und anschließend betreuen wir sie ein Jahr im Job, damit sie nicht, wenn sie gestartet sind, gleich wieder rausfallen. Und ich glaube, das ist so unser Ansatz, dass wir sagen, qualifizieren, einstellen, begleiten und dass es auch langfristig klappt.
Und vor allem sind erstmal die Jobs da und dann kümmern sie sich um diejenigen, die die Jobs ausfüllen könnten.
Genau, wir versuchen Angebot und Nachfrage so ein bisschen zusammenzubringen, aber agieren eher sozusagen von der Unternehmensseite und von den unternehmerischen Bedürfnissen, finden dann die Menschen, die auf die Programme passen, aber eben auch ganz viele, die sonst nie einen Fuß in die Tür bekommen.
Wie finden Sie die denn?
Also wir arbeiten mit über 3000 Organisationen zusammen, von Helferkreisen, MigrantInnenvereinen etc., sind extrem gut vernetzt und kommen auch an Menschen, die sonst keiner findet. Wir sagen immer so, untapped potential ist unser Motto, also die Potenziale, die eigentlich keiner für Deutschland mobilisieren kann, auch die Vergessenen. Und da gehören insbesondere viele Frauen zu. Wir haben eine ganz eigene Reihe, nur über das Thema Female Empowerment, wo wir insbesondere Frauen qualifizieren, weil die eben besondere Hürden bei dem Einstieg in den Arbeitsmarkt haben. Und gerade auch das Thema Teilzeit, Qualifikation, Sprache nochmal deutlich ausgeprägter ist.
Jetzt können Sie ja zum Beispiel aber nicht, weil gerade bei den Geflüchteten aus der Ukraine, es sind sehr viele Mütter, mit Kindern. Und wenn natürlich die Unterbringung irgendwie nicht gegeben ist, dann kann die Frau auch nicht arbeiten. Und zusätzlich kommt natürlich bei Geflüchteten häufig eine Traumatisierung, die sie vielleicht gar nicht arbeitsfähig macht. Wie gehen Sie mit sowas um?
Genau, also wir setzen nicht direkt bei der Ersthilfe an. Die Menschen haben dann oft schon ein Dach über dem Kopf und so die Basisversorgung, sondern erst, wenn sie sozusagen in den Arbeitsmarkt wollen und können. Und wir kümmern uns tatsächlich auch, wir haben eigene Pädagogen im Team, wir kümmern uns auch, erkennen relativ früh, wenn Traumata bestehen, kümmern uns eigentlich um alles, was nicht so in den klassischen Job passt. Also ob das der Familiennachzug ist, ob das die...
Darum kümmern sie sich auch.
Genau, also eigentlich alles, was anfällt, Bürokratie, ich sag mal menschliche Alltagsbetreuung. Aber wir bringen ihnen schon auch Hilfe zur Selbsthilfe bei. Wie finden sie sich eigentlich in Deutschland zurecht? Mhm. Wie funktioniert das eigentlich? Um vielleicht mal ein Beispiel zu bringen, weil Sie gerade auch das Thema Ukraine angesprochen haben. Ich habe jetzt mit einer ganz tollen Frau gesprochen, die ist jetzt schon ein bisschen länger her, nicht direkt, und die hat jetzt die letzten 3 bis 4 Jahre, hat sie wirklich 200-300 Bewerbungen geschrieben, hat einen Bachelor in Marketing, Master in Marketing, hat im Heimatland Agenturerfahrung, hat tatsächlich auch Gewalt erlebt, gerade in Bezug auf ihr Kind, ist deswegen nach Deutschland geflohen, hat einen Schutzstatus bekommen, sagt aber, meine Perspektive in Deutschland ist Putzen. Und das finde ich immer so eindrucksvoll, was wir da für Potenziale in Deutschland liegen lassen, weil wir Menschen einfach keine Chance geben, nur weil sie einen anderen Lebenslauf haben, weil man es nicht einschätzen kann, weil es irgendwie erstmal ein Risiko ist für die Unternehmen. Und das Risiko wollen wir wegnehmen und solche, ich sag mal, Frauen einfach so unterstützen, sowohl fachlich als auch auf der menschlichen Ebene, dass es auch im Job, im Einstieg schaffen, den Fuß in die Tür kriegen, ist eigentlich unser Motto.
Aber wer zahlt denn das alles? Also wer zahlt denn die Pädagogen, die sich vielleicht noch kümmern oder die sich dann beispielsweise um den Familiennachzug und so weiter und so weiter, wer zahlt denn das?
Also wir sind sehr stark über die Unternehmen finanziert.
Also es ist den Unternehmen das wert, Geld dem Tochter auch auszugeben.
Richtig. Mhm. In manchen Programmen mehr, in manchen weniger. Also gerade wenn es um die höher qualifizierten Berufe geht, da mehr. Ich sag mal, in der Pflege, in der Produktion sind die Zahlungsbereitschaften etwas geringer. Da versuchen wir irgendwie auszugleichen. Wir arbeiten auch mit ein paar Stiftungen zusammen, damit wir auch gerade die besonders Menschen, die besondere Unterstützung brauchen, auch erreichen können und nicht nur sozusagen da, dass die von anderen Personaldienstleistern abziehen, die eigentlich schon ganz gut arbeiten können.
Aber das ist interessant zu hören, dass also diese Hilfe, die notwendig ist, um Menschen im Arbeitsmarkt zu integrieren, dass von wem die gezahlt wird, weil daran hapert es ja an Deutschkurse und so weiter, müssen dann von der öffentlichen Hand bezahlt werden und da fehlen die Gelder und deswegen, sie machen es einfach andersrum.
Genau, das war immer mein Ansatz. Wie schaffen wir es mit unternehmerischen Mitteln eigentlich gesellschaftliche Probleme zu lösen? Dafür brenne ich, dafür bin ich soziale Unternehmerin. Die beiden Welten zusammenzubringen. Ich finde es immer so absurd, dass man sagt so, die Wirtschaft macht Geld und der Sozialstaat kümmert sich um alle unsere Probleme. Ja. Und ich glaube, wir müssen das viel integrierter sehen. Und ich glaube, je mehr wir es schaffen, dass soziale Probleme auch über unternehmerisch gelöst werden, desto weniger brauchen wir auch diesen ganz klassischen, also der Staat wird immer unterstützen, aber ich glaube, nur dort Ressourcen aufzubauen, Bürokratie weiter aufzubauen, die sind oft nicht ganz so nah dran, wie wenn man diejenigen fördert, die im Feld aktiv sind, die ganz nah dran sind an den Problemen, lokal, regional oder eben auch überregional. Und deswegen habe ich ja auch meine andere Rolle noch, um das weiter auszubauen.
Darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber ein Beispiel wabert mir noch im Kopf rum, weil wir so über diesen, wo fängt jemand an? Und Sie sagen, oft war die Perspektive irgendwie ein Putzjob zum Beispiel. Angefangen haben Sie aber zum Beispiel mit Fahrradkurieren, ne?
Tatsächlich, ja.
Also wir haben auch sehr geguckt, wo ist es ganz schnell möglich, jemanden in Arbeit zu bringen.
Wir waren ja ganz pragmatisch. Ich war selber noch Studentin.
2015
hatte von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund keine Ahnung, von Personaldienstleistungen keine Ahnung, wie man Unternehmen gründet.
Ja, eine super Anfangsbasis.
Ja, super. Aber ich habe gedacht, wer, wenn nicht ich, wer, wenn nicht wir? Weil es hatte ja keiner eine Ahnung zu dem Zeitpunkt, wie man diese Menschen integriert. Und ich wusste nur, dass wenn ein Unternehmen sich all diese Expertise immer selber aufbauen muss, ist es viel aufwendiger, als wenn es eine spezialisierte Organisation, einen Dienstleister gibt, der sich eben um alles kümmert. Und wir haben natürlich über diese Vielzahl der Fälle, über die tausenden Menschen, die wir integriert haben, so viel mehr Erfahrung, Expertise, Fallzahlen, als ein Unternehmen sich jemals aufbauen kann. Und dadurch können wir natürlich viel schlanker, auch ja, effektiver helfen, als wenn ein Unternehmen sich da alles versucht, selber die Menschen zu finden und die Bürokratie zu meistern etc.
Also die Fahrradkuriere sind auch nicht alle Fahrradkuriere geblieben?
Nee, das auch nicht. Der eine ist mittlerweile Architekt geworden. Und der war schon Architekt, hat als Fahrradkurier gestartet, Deutsch gelernt. Und mittlerweile ist er auch Mentor für unsere Geflüchteten, spendet und baut aktuell die Münchner Giesinger Brauerei. Und ist wirklich einer unserer, er nennt sich immer, er war die erste Biene. Und das ist immer ganz süß. Wir sind da noch ganz eng mit auch vielen, die gestartet haben.
Ich wollte jetzt gerade sagen, die Bienenkönigin sitzt hier, aber das vielleicht wollen sie gar nicht sein. Ich habe eben von Optimismus gesprochen, im Zusammenhang mit unserem Gast, Sarah Bruhn, den sie braucht, um ihre Ideen zu verwirklichen. Aber ich habe eigentlich den Eindruck, Optimismus ist ein falsches Wort. Unerschrockenheit ist vielleicht eher, wenn ich so an das denke, was Sie eben gesagt haben mit der Basis. Also Sie hatten weder Ahnung von Geflüchteten noch Ahnung von und so weiter. Ist es, wie würden Sie selber sich beschreiben? Unerschrocken?
Unerschrocken. Also ich glaube einfach, ich bin generell mutig und das ist auch unser Kernwert bei Social Bee, be bold. Ich glaube immer so mit dem Kopf durch die Wand, einfach mal machen, einfach mal probieren, was kann schon schief gehen. Und ich glaube, so war ich schon immer und bin ich auch immer aufgewachsen.
Wollte ich nämlich fragen, Sie sind 1991 geboren, ist das von Ihren Eltern schon, also trau dir alles zu, ist das so was Sie mitgegeben haben?
Also generell bin ich, würde ich sagen, behütet aufgewachsen, ganz klassisch und habe einfach einen guten Bildungshintergrund genossen, hatte eine glückliche Familie und wie viel das wert ist, glaube ich, wird mir jetzt immer jedes Jahr mehr bewusst, dass man mit so einem Startvorsprung startet, weil es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und ja, meine Eltern haben uns immer so erzogen, ihr könnt alles werden, ihr könnt alles schaffen, ihr fallt immer weich und dieses Sicherheitsnetz, das war gar kein finanzielles, das war immer ein emotionales Sicherheitsnetz, das haben wir bis heute. Mhm. Nicht nur ich, meine Schwester hat ja auch gegründet in der Medizintechnik und da sprechen wir auch immer viel, auch damals über unsere Familie, warum jetzt irgendwie wir zwei Mädels irgendwie Gründerinnen sind. Und meine Schwester und ich, ist natürlich auch toll, dass man in der Familie so eine Ansprechpartnerin hat, mit der man seine ganzen Träume durchgehen kann und mit dem man so alles zusammen durchlebt.
Ja, und die Eltern haben letztlich auch unterstützt, oder? Wir waren gerade bei 2015, sie haben die Geflüchteten gesehen und hatten die Idee. Ich meine, da braucht man ja mehr als eine Idee, sondern auch Geld zum Beispiel, ne?
Genau, also ich war aber schon neben dem Studium, habe ich schon im Venture Capital, also im Startup-Risikokapitalbereich mitgearbeitet, habe da ganz viele Gründer und Gründerinnen gesehen, die mit unternehmerischen Mitteln eben auch nachhaltige Technologien auf den Markt bringen wollten. Wir hatten damals eine Spezialisierung auf Cleantech, hieß das, also grüne Technologien. Und habe da viele Gründer und Gründerinnen kennengelernt und die haben mich inspiriert und die hatten aber nicht mehr als so ein Pitch-Deck, also einfach eine gute Präsentation. Und ich habe immer gedacht, so davor glorifiziert man ja immer diese Gründer, die dann 1 Million Euro bekommen und denkt sich so, wow, was sind das für Menschen? Und das hat das Ganze so ein bisschen demystifiziert.
Also sie haben gemerkt, die haben vor allem eine Idee.
Die haben eine Idee, die haben einfach eine Präsentation, die haben ganz viel Mut und Drive und Überzeugungskraft.
Das kann ich auch.
Aber die kochen alle nur mit Wasser. Und dann dachte ich so, warum, das kann ich doch auch. Und das hat mich schon dazu bewegt und dann habe ich die Idee zu Social Bee gehabt. Habe selber eine Freundin kennengelernt, die aus Syrien gerade geflohen ist, die auch mit mir in der Uni war. Hatte so eine Art Gastsemester bekommen. Und mich hat ihre Geschichte sehr bewegt und ich habe gedacht, wie kann man die beiden Welten zusammenbringen? Auf der einen Seite diese Start-up-Welt, auf der anderen Seite eben ja solche Menschen zu unterstützen. Und da, ja.
Ich würde gerne noch mal kurz verstehen, warum Sie die Start-up-Welt eigentlich kannten. Also behütete Familie, guter Bildungshintergrund. Waren Sie als Kind schon, also hatten Sie Interesse an Firmen, an Geld, an Unternehmen, weiß ich nicht, an was hatten Sie Interesse?
Nee, eigentlich nicht so. Meine Mutter ist Grundschullehrerin, hat eine Montessori-Schule mit aufgebaut, aber auch aufgebaut. Mein Papa war beim einem Kugellagerkonzern eigentlich seine ganze Karriere lang. Ja, ich glaube, das ganze Thema kam erst durch mein Studium. Ich habe angefangen, dann BWL zu studieren. Das kam so über die Schule, hatte eine tolle Lehrerin im Wirtschaft und Recht. Und das war mein bestes Fach und dann habe ich einfach angefangen, BWL zu studieren, wusste aber, da wollte ich eine sehr gute Uni. Und
Wussten Sie, ich will eine gute, sehr gute Uni.
Genau.
Also Sie wussten, ich will auch richtig was werden. Ich will auch
Das kam tatsächlich auch erst. Also meine Eltern haben mich in ein Praktikum gepackt in einer Lampenfabrik. 3 Wochen lang war ich am Fließband und ich konnte mir nicht vorstellen, damals mit 16, wie schlimm oder wie intensiv solche Jobs sein können, wenn man den ganzen Tag am Fließband steht. Und da waren eben Männer und Frauen, die machen das seit 30, 40 Jahren. Und das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen. Und ich dachte so, da habe ich das, glaube ich, zu schätzen gelernt. Da haben sich meine Noten verbessert und dann habe ich tatsächlich meine Ambitionen auch bekommen. Was möchte ich eigentlich aus meiner Zukunft machen? Mhm. Und hab BWL studiert und bin an so einer Elite-Uni damals in Mannheim. Und fand schon interessant, wie so das Narrativ war. Da gab es eigentlich nur 3 Optionen. Entweder du gehst in die Unternehmensberatung, ins Investmentbanking oder du gehst in so einen klassischen Corporate, also einen Konzern und machst Konzernkarriere. Mhm. Was anderes gab es auch nicht. Die Unternehmen standen schon Schlange. Das war so, fand ich, hat sich irgendwie seltsam angefühlt. Man wurde von Anfang an, wurde einem eingetrichtert, ihr seid die zukünftigen Führungskräfte von morgen, aber eben nur in diesen 3 Bereichen. Mhm. Und ich habe einfach gedacht, ach, vielleicht geht's auch irgendwie anders.
Und dann sind Sie eben, in diese Private Equity Gesellschaft gegangen. Private Equity heißt, vielleicht erklären Sie es besser als ich.
Das ist Private Equity ist auch so eine Art, ich sag mal, wie im Bank- oder Finanzwesen. Man investiert in größere, man kauft Firmen auf, verkauft sie wieder, strukturiert sie um. Mhm. Und da hatte ich eben sehr interessante Investment-Memorandums, nennt man das. Also wenn man prüft, ob man denn diese Firma jetzt aufkauft oder Anteile kauft. Und da hatte ich einen interessanten Moment. Da gab es so eine, ich sag mal, ein Memorandum über eine quasi Metzgereimaschinenhersteller und habe mir dann angeguckt, wie viele Hühnchen und Schweine etc. man da pro Minute verarbeiten kann und dachte mir irgendwie, das sind nicht Themen, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Mhm. Und habe mich dann eben bei einem Cleantech Venture Capital beworben, weil ich gedacht habe, so, immerhin sind die Themen schöner und man bewirkt mehr. Bin so ein bisschen reingerutscht, würde ich sagen.
Ich habe so eben gerade den Gedanken gehabt, es klingt alles nicht sehr sozial, also, ne? Also es klingt so, wir übernehmen die Firmen, ich meine, da gibt es ja, und ich spüre die Vorurteile in mir eben auch, man übernimmt eine Firma und die muss dann ordentlich aufgestellt werden, effizient, also abbauen und so weiter und so fort. Das war ja auch eigentlich ein Teil dessen, was Sie hätten machen können.
Genau, ich meine, das war nur ein Praktikum, das ist ja zum Schnuppern. Ich habe gemerkt, das ist da nichts für mich. Bin dann aber in den Cleantech-Venture-Capital-Bereich gegangen. Da wurden die Startups deutlich nachhaltiger und interessanter. Und da waren es dann eben auch junge Unternehmen. Aber generell würde ich schon sagen, dass sich das Soziale bei mir erst entwickelt hat und jedes Jahr stärker wird. Und ich dankbar sein kann, wie viel man auf der Welt bewegen kann. Als Einzelperson, das konnte ich mir damals nicht vorstellen.
Wir haben hier schon einiges über den Werdegang von unserem Gast, von der Sozialunternehmerin Sarah Bruhn gehört. Und ich habe eben mit der Frage geschlossen oder mit der Aussage, die ich vermutete, dass ihre Kommilitonen wahrscheinlich über ihre Ideen dann jetzt so ein Unternehmen aufzuziehen den Kopf geschüttelt haben, oder? War das so?
Ja, definitiv. Nicht nur die Kommilitonen, auch meine Eltern, eigentlich mein ganzes Umfeld.
Selbst die Eltern, die auch so engagiert waren.
Ja, die haben ein bisschen, also die waren die mit begeistert, aber am Anfang natürlich erstmal so, ich hatte meinen sicheren Job dann im Venture Capital. Die haben gesagt, wenn du mit dem Studium fertig bist, dann kannst du hier bei uns einsteigen und so. Das war natürlich alles sehr sicher und erfolgsversprechend. Und dann haben meine Kommilitonen auch gesagt, warum willst du dir denn deine Karriere versauen? Was willst du denn jetzt mit den Flüchtlingen? Und meine Eltern natürlich auch so, willst du das jetzt alles aufgeben? Mhm. Und im Endeffekt finde ich es schade, dass es so als Karrierekiller damals wahrgenommen wurde, wenn man ein Sozialunternehmen gründet. Und ich glaube, das Stigma ist bis heute noch da, das versuche ich eigentlich wegzubekommen. Mhm. Aber meine Eltern waren trotzdem die Ersten, die dann an mich geglaubt haben. Ich habe ihnen dann, kurz bevor sie in Urlaub geflogen sind, habe ich ihnen am Flughafen meine Präsentation, meinen Pitch gezeigt. Und habe gesagt, Mama, Papa, ich weiß, das ist jetzt irgendwie der sichere Weg oder der unsichere Weg. Und mein Unternehmen wird vielleicht nie irgendwie große Gewinne machen, aber wird vielen Menschen helfen. Und ich brauche irgendwie ein bisschen Startkapital von euch. Ich weiß, ihr habt nicht so viel, aber bitte glaubt einfach mal an mich. Und meine Eltern haben einfach an mich geglaubt und haben mir dann mein Startkapital gegeben und bin dann zur Gründung losmarschiert. Und alle meine Freunde haben nur den Kopf geschüttelt.
Was ist denn aus den Freunden und Kommilitonen geworden?
Die haben natürlich auch alle Karriere gemacht. Die meisten sind tatsächlich in die Beratung gegangen. Mhm. Dann kam so ein bisschen das ganze Thema Tech-Startups auch noch auf. Also zwei, drei sind auch in Tech-Startups gelandet. Mittlerweile, ja genau, Beratung, Investmentbanking ja, und aber Tech-Startups.
So wie Sie es sagen, haben Sie Ihren Schritt nie bereut?
Nee, ich würde meinen Schritt nicht bereuen. Und mein Motto ist immer, Money follows passion. Also wenn ich glücklich bin, wenn ich in meiner Leidenschaft bin, wenn ich die Dinge mache, an die ich glaube, dann glaube ich, kommt der Erfolg. Und
was ist ein Erfolg für Sie?
Ja, das ist eine gute Frage. Also auf der einen Seite will man natürlich, also ich definiere Erfolg da, wie viele Menschen können wir erreichen, wie viele Leben verändern, wie können wir aber auch als Organisation, ich sag mal so, wahrgenommen werden als Role Model, dass alle anderen im Sozialunternehmen gründen wollen. Also neben der Integrationsmission haben wir auch eine eigene Sozialunternehmensmission. Mhm. Aber es ist auch so ein Alltag. So andere unterhalten sich vielleicht über ihre Umsätze in der Woche. Und ich habe gerade eben erst eine Nachricht bekommen aus meinem Team. Wir haben ein Projekt erfolgreich rekrutiert, das ermöglicht, dass eine iranische Frau, die eigentlich abgeschoben werden sollte, jetzt als Trainee bei der Commerzbank startet. Mhm. Das Unternehmen die doppelte Anzahl an Teilnehmerinnen in unseren Female Empowerment-Projekten einstellen als gedacht, weil die Kandidatinnen so gut waren. Also es sind total schöne Geschichten, die das Leben schreibt. Dankbare Kandidatinnen, die davor bei einem, ich sag mal, Restaurant gearbeitet haben beim Burgerbraten, die jetzt als Trainees im Finance starten. Und das sind irgendwie unglaubliche Geschichten, die wir jeden Tag schreiben.
Die Talente muss man dann eben erstmal entdecken, ne? Hinter der Burgertheke, das stimmt.
Gibt leider viele.
Die da eben nicht entdeckt werden.
Ja. Mhm.
Aber ich höre auch so ein bisschen raus, so eine gute Tat, sage ich jetzt mal, darf auch durchaus Geld einbringen. Also ich denke mal, dass Sie mit Ihrer Ausbildung durchkalkuliert haben, was sich auszahlt, auch für unsere Gesellschaft auszahlt. Also ist das so eine richtige Rechnung, die Sie da aufstellen?
Genau, also erstmal wollen wir uns als Unternehmen natürlich erstmal selber tragen. Mhm. Das ist auch ungewöhnlich. Viele klassische NGOs sind ja sehr auf Spendenbasis finanziert. Unser Haupteinkommen besteht aus den Unternehmen, die dafür auch bezahlen. Und den Unternehmen müssen wir schon öfters erklären, warum kostet es eigentlich was Soziales. Und sagen wir, nee, ihr bekommt tolle Mitarbeiter. Der demografische Wandel hat schon gestartet. Ihr habt Fachkräftemangel, bei euch stehen die Bänder still. 7 Millionen Fachkräfte bis 2035 fehlen und 6 Millionen Menschen mit Flucht- und Migrationshintergründen kommen dazu. Mhm. Wenn ihr es nicht schafft, dieses Potenzial auch für euch zu mobilisieren, dann verliert ihr als Unternehmen und wir als Gesellschaft. Und ich glaube, da diesen sozialen Aspekt so ein bisschen rauszunehmen und eher zu sagen, wie ist es denn für euch Unternehmen als Business Case?
Ja.
Und wir bringen euch Menschen, die ihr sonst nirgends bekommt. Das ist eigentlich unser, ich sag mal, Motto.
Trotzdem sind Sie aber durchaus auf Spenden und Stiftungen angewiesen, oder?
Ja, aber nur für Wachstum. Also unsere Programme finanzieren sich selber, aber wenn wir Neues auflegen, und dann brauchen wir oft Anschubfinanzierung und das ist dann nicht durch klassische, ich sag mal, Investmentfonds, sondern eben durch Stiftungen, die eine ähnliche Mission verfolgen.
Sie sind gemeinnützig. Was heißt das auf also positiv wie negativ? Mhm.
Gemeinnützig denkt man ja erstmal, ja, die machen ja dann gar keinen
Gewinn.
Umsatz
ja,
und keinen Gewinn. Man ist eigentlich, ist es für
Gewinn
uns,
dürfen sie machen?
Ja, wir müssen ihn nur wieder reinvestieren. Also wenn wir Überschüsse haben, dann müssen die wieder investiert werden, etc. Und wir arbeiten wie ein ganz normales Unternehmen, haben eine Gewinn- und Verlustrechnung und müssen am Ende schauen, dass die Bilanz positiv ist. Und haben aber einfach andere, ich sag mal, Refinanzierungsmodelle als klassische Investitionen. Und wir rechnen aber auch, was ganz spannend ist, vor allem den Social Return on Investment. Nicht den Return on Investment, also die Rendite, sondern die soziale Rendite aus. Das heißt, wie viel sparen wir der Gesellschaft mit jedem Mensch, den wir einstellen, über das, dass es sich selber finanziert. Das bedeutet mal ganz konkret, ein Mensch, den wir bei uns integrieren, spart dem Staat, kostet uns knapp 2.000 Euro, spart dem Staat knapp 30.000 Euro über die 2 Jahre, weil die Person plötzlich keine Sozialleistung bezieht und sogar einzahlt. Und das ist natürlich eine ganz spannende Rechnung.
Das heißt, glaube ich, aber auch eine Rechnung, also die auf der einen Seite einleuchtet, aber wo so manchen vielleicht auch die Haare zu Berge stehen lässt, weil da menschliches Kapital, also weil da alles kapitalisiert wird. Sie bekommen doch bestimmt auch Kritik ja, von beiden Seiten, wahrscheinlich von rechts und von ganz links, oder? Wie sieht das aus?
Genau, also von rechts, ich glaube, das war zu erwarten, mit der Zielgruppe, mit der wir arbeiten. Von links auch, weil wir natürlich, also nicht mehr so viel, glaube ich jetzt, am Anfang war das, wir waren mal tatsächlich bei unserer Kampagne, die wir vor irgendwie 7 Jahren gemacht haben, auch mal wirklich auf so einem Cover der Titanic mit drauf und da hieß es irgendwie, ich bin, also dass wir, und hat uns ein bisschen angeklagt, dass diejenigen, die nicht verwertet werden können, also die Menschen, die nicht arbeiten können, dass wir uns nicht um sie kümmern würden, aber es ist natürlich so, dass wir einfach auch gerade Menschen versuchen zu mobilisieren, die sonst niemand mobilisiert. Also es, ich glaube, man wird immer irgendwo Anfeindungen
haben.
Macht
das was mit Ihnen, wenn Sie angefeindet werden?
Ja, also ich glaube, ich habe mich damit abgefunden. Es war mir bewusst, ich glaube, ich will eher unser Team schützen. Aber ich glaube, wir sind gut unterwegs, weil wir eben unternehmerisch sind und die Menschen integrieren, die hier sind. Und das ist eigentlich sowohl für rechts wie links, vor allem mit den Erfolgszahlen, die wir schreiben können, mittlerweile recht akzeptiert. In den ersten Jahren war es schwieriger, sich da Glaubwürdigkeit aufzubauen.
Aber mir ging es jetzt auch darum, wie es bei Ihnen eigentlich ankommt. Aber Sie scheinen damit eben auch ganz gut umgehen zu können. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast Sarah Bruhn. Wir haben jetzt eine ganze Menge gehört über Ihre eigenen Unternehmen und Ihre eigenen Ideen. Sie sind seit 2022 Beauftragte für soziale Innovationen im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Sind Sie damit nicht so ein bisschen eigentlich auch für Ihr eigenes Unternehmen zuständig? Ist das miteinander vereinbar?
Also die Rollen sind sehr stark getrennt. Aber ich setze mich natürlich schon sehr lange für soziale Unternehmertum und soziale Innovationen ein. Und als die Bundesregierung bzw. das BMBF beschlossen hat, dass sie das Thema stark hervorheben möchten, zum Leuchtturm machen möchten, fiel eben die Wahl auf mich. Dann habe ich gesagt, geht nicht, ich habe mein Unternehmen zu führen. Und dann haben sie aber einen Weg geschaffen, wie wir eben die beiden Themen sehr stark voneinander abgrenzen. Und natürlich ist mein Unternehmen für alle Förderungen im Bereich der sozialen Innovationen, die irgendwie in der Bundesregierung da entstehen, ausgenommen.
Ja, muss man ja klar trennen, ne? Weil der Gedanke liegt ja nah. Zeitlich klang es mir bisher jetzt aber auch nicht so, als ob Sie Langeweile gehabt hätten. Wie schaffen Sie das?
Nee, also Langeweile habe ich generell, glaube ich, nicht. Ich sage auch immer erstmal ja und dann muss man erstmal überlegen, wie man sich sozusagen das alles arrangiert. Aber ich glaube, alles ist möglich, wenn man Prioritäten richtig setzt. Ich bin ja auch noch im Rat für nachhaltige Entwicklung beim Bundeskanzleramt, das kam auch noch dazu. Und ich so, okay, machen wir auch noch. Kriegt man alles unter den Hut. Aber ich habe auch ein tolles Team, was mich sowohl in der Regierung als auch bei Social Bee unterstützt. Also ich habe jeweils eine tolle Referentin, die so die ganzen, ich sag mal, E-Mails, Papierkram und vor allem die Projekte auch irgendwie weitertreiben, dass ich nicht immer alles selber machen muss. Also
am Anfang mussten Sie das?
Natürlich.
Sie und Ihr Co-Partner,
genau.
Sie haben es ja nicht alleine gegründet.
Wir haben alles selber gemacht. Ich habe jeden Geflüchteten morgens früh um 6 Uhr zur Arbeit gebracht, irgendwie ganz weit außerhalb, ihnen erklärt, wie man Fahrrad fährt. Also es war wirklich ganz wild, bis zur Buchhaltung selber. Ich bin froh, dass ich mich mittlerweile auf meine Stärken konzentrieren kann. Buchhaltung gehört nicht dazu.
Okay, gut. Was dazu gehört, das wollen wir jetzt mal abfragen. Was können Sie als Beauftragte für Innovation anstoßen?
Als Beauftragte für soziale Innovationen möchten wir erstmal das Thema soziale Innovationen ganz bekannt machen in Deutschland, ganz oben auf die Agenda bringen, national und international. Ich habe einen internationalen Beirat auch gegründet, bestehend aus dem Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus, aus Expertinnen.
Ja, mit diesen Mikrokrediten.
Genau, mit den Mikrokrediten, ja. Aus Schweden, die haben tatsächlich, ganz Schweden macht schon Social Enterprises und Social Startups.
Das ist normal, nämlich nicht so. Startups sind selten Sozialunternehmen, oder?
Genau, das ist auch ein Thema, das nimmt gerade international Fahrt auf, auch in der EU. Dieses ganze Thema Social Economy, also die Sozialwirtschaft zu stärken. Und also wir arbeiten sehr viel auf internationaler Ebene. Ich versuche auch zum Beispiel das Thema jetzt auf G20 zu platzieren. Und auf der nationalen Ebene natürlich das deutsche, ich sag mal, auch Innovations- und Transfer-, also Gründungsökosystem zu stärken. Mhm. Wir bringen Social Innovation und Sozialunternehmertum in die Lehre, in den Hochschulen, dass mehr Menschen, die eigentlich gründen wollen, auch die Option kennen, dass es Sozialunternehmertum
ist. Aber dass das nicht mehr so ist, wie Sie es kennengelernt
genau.
haben, die drei Optionen. Wie man
auch Finanzierung. Kann. Damals hatte ich gar keinen Zugang zu klassischer Finanzierung. Das heißt, ich war schlechter gestellt als Gründerin im gesellschaftlich relevanten Bereich als meine Freunde, die irgendwie Zahnbürstenabos verkauft haben. Die haben Startup-Förderung bekommen und ich nicht, weil ich fiel da in diese Kategorie nicht rein. Also die Öffnung aller klassischen Förderinstrumente für soziale Innovationen, Aufbau von einem eigenen Impact-Fonds, also der gezielt soziale Unternehmen fördert, und aber auch das Thema Wirkungsmessung, also im Forschungsministerium, zu sagen, wie kann man solche soziale Rendite, die ich gerade erwähnt habe, wie kann man die messen, wie kann man die so quantifizieren, dass man auch, ein Förder- oder Investitions-Case daraus entsteht. Also, weil es ist ja auch so, wenn wir investieren, müssen wir auch sehen, was hinten bei rauskommt. Ja. Lohnt sich das? Und es lohnt sich, man kann es nur nicht sichtbar machen. Und deswegen ist dieses Soziale immer so, ach, das ist irgendwie ein netter, süßer Bonus. Aber solange ihn keiner fassen und quantifizieren kann, ich bin ein ganz großer Fan von der Quantifizierung, wenn wir nicht sagen können, wenn mit 1 Million Euro, die ihr in uns investiert, sparen wir dem Staat 30 Millionen in den nächsten 3 Jahren, dann wird ein Investitionscase
draus. Und sind Sie schon so weit? Kann man das inzwischen quantifizieren? Weil also Sie haben ja jetzt gerade ganz viel gesagt, was Sie anstoßen können. Also das, so wie ich Sie hier kennenlerne, klingt das mehr als nur Vision und Träumerei. Also konkret sind Schritte, also können Sie unter einigen schon einen Haken machen?
Genau, also wir haben jetzt gerade ein Handbuch zur Wirkungsmessung auch rausgebracht für ganz viele Gründer und Gründerinnen in dem Forschungsprojekt, was wir begleiten. Aber das ist auch schon international immer mehr etabliert. Also Impact-Linked Finance heißt es. Das heißt, die Finanzierungsbedingungen werden günstiger, je mehr Wirkung, messbare Wirkung man erzielt. Und da gibt es eigentlich viele Tools, die schon existieren. Man muss sie eigentlich nur so zusammenbringen und mit Finanzierungsinstrumenten verbinden, dass sie eine Relevanz haben. Weil für mich als Sozialunternehmerin, solange es da noch keinen Standard gibt, an dem ich mich orientieren kann, kann auch so jeder seine eigenen Kriterien irgendwie entwickeln. Mhm. Und es gibt ein Sammelsurium an Kriterien, das müssen wir nur zusammenbringen.
Mhm. Sagen Sie, einen Schritt, was ich mich die ganze Zeit auch vorhin schon gefragt habe, wo Sie gesagt haben, Sie waren da in Mannheim war es, glaube ich, auf der Uni und also die Leute, also die Unternehmen standen schon Schlange, so haben Sie gesagt. War das auch Schlange auch nach Ihnen als Frau? Wie ist Ihre Situation als Frau in dem ganzen Bereich eigentlich gewesen? Hat der sich verändert oder war das nie ein Thema?
Ich wurde, glaube ich, eher unterstützt jetzt auch in meiner Mannheimer Reise. Ich glaube auch als Frau, weil natürlich da war irgendwie klar, Frauen müssen wir mehr fördern. Aber als Gründerin habe ich mir am Anfang schwer getan, vor allem in dem sozialen Bereich, weil da war immer so, ach, dieses nette, süße Mädel, was da jetzt irgendwie soziale Ambitionen hat. Während ich mich extrem als Unternehmerin sehe und sage, wir wollen irgendwie nach ganz Europa, wir wollen irgendwie die Nummer 1 in Europa werden, war immer so, ach, was war das mit diesen netten, süßen Bienchen? Und ich glaube, da sich mal so ein bisschen rauszuarbeiten, um die Anerkennung zu bekommen, ich habe nichts sozusagen mit ganz klassischer Sozialarbeit zu tun, sondern ich eben sehr unternehmerisch, Skalierungsambitionen, die gleichen Ambitionen wie klassische Gründer und Gründerinnen. Das hat eine Weile gedauert, aber ich würde sagen, das macht auch jetzt gerade meine, ich sag mal, Positionierung auch so aus. Also jetzt ist es mittlerweile ein Vorteil, was lange ein Nachteil war, weil ich natürlich raussteche.
Zara Bruhn ist unser Gast heute, die letzten Minuten. Und da interessiert mich doch mal, also als Gründerin mit diesem ganzen doch sehr unkonventionellen Angang, den Sie ja auch, wie Sie sich da so geschildert haben. Und jetzt sitzen Sie in einem Ministerium. Ist das nicht ein bisschen wie so ein Gefängnis, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber Sie müssen sich umgewöhnen, nehme ich mal an.
Also die Strukturen, die Hierarchien funktionieren natürlich anders. Es ist natürlich viel größer und gibt viel mehr Prozesse dahinter. Mit Prozessen tue ich mir generell schwer als sozusagen Gründerin. Aber ich finde schön, wie viel man bewegen kann und mit welchen großen Hebel man in Bewegung setzen kann. Mhm. Wenn es irgendwie die nationale Strategie für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium und allen anderen Ressorts rausgebracht, natürlich ein riesen Kraftakt der ganzen Bundesregierung. Man hat einen ganz anderen Hebel, den man betätigen kann. Wir wollen eine neue Gründungswelle in ganz Deutschland auslösen. Und vor allem, was ich so schön finde an dieser Rolle, ist, dass ich es allen einfacher machen kann, als ich es damals hatte, als Sozialunternehmertum noch gar nicht bekannt war vor 7, 8 Jahren. Jetzt ist es überall aufstrebend, aber man kann so sozusagen nochmal da einen Impuls geben. Mhm. Und ich will eigentlich, dass alle Gründungen in der Zukunft gesellschaftliche und soziale Zwecke verfolgen, dass mehr Kapital in den Sektor kommt, dass es cool wird, dass es kein Karrierekiller wird, sondern dass die besten Leute zu Sozialunternehmen gehen. Und das ist tatsächlich in Schweden so. Deswegen gucke ich mir auch viel da aus Schweden ab und wir überlegen, welche Programme man integrieren kann.
Sie haben mir eben gesagt, als die Musik lief, da gehen wir noch mal kurz weg von dem Ministerium, weil so gerade so ein internationaler Vergleich, den haben Sie da während der Musik aufgemacht auf dem anderen Sektor, nämlich was die Offenheit Deutschlands als Einwanderungsland, also wie Deutschland eigentlich beim Migranten ankommt, die hier als Arbeitsmigranten herkommen wollen. Da haben Sie gesagt, letzter Platz?
Auf den letzten Plätzen im Expert Monitor sind, also die Experts, die in Deutschland leben, sind mit die unglücklichsten auf der Welt.
Mhm. Das ist ja eine große Werbung für uns, wo wir jetzt welche wollen. Wie gehen Sie in Firmen an, dass sich die Leute wohler fühlen, die hier sind?
Also bei Social Bee bieten wir natürlich auch, ich sag mal, Antirassismus-Trainings an. Mit unserer Arbeit stärken wir natürlich auch die gesellschaftliche Akzeptanz auch von Menschen mit Zuwanderungshintergrund und versuchen da eine Brücke zu bauen.
Also viele Brücken werden gebaut, wenn ich Sie richtig verstehe von Ihnen. Haben Sie manchmal auch Freizeit?
Ja, ich habe eigentlich die Wochenenden frei, bin sehr viel Outdoor-Sportlerin, gehe sehr viel klettern, gehe tatsächlich auch viel surfen. Also das Brett, auf dem Brett bin ich glücklich. Und das ist auch mein großer Ausgleich, da diese Balance zu schaffen. Habe auch die letzten Jahre viel so da rein investiert in auch in mich selber, also Yoga, Meditation etc., um so ein bisschen diesen Ausgleich von einer sehr turbulenten, ich sag mal, Arbeitswelt auch im Privaten zu schaffen. Lege ich auch sehr großen Wert drauf.
Aber Ihr Tag scheint mehr als 24 Stunden zu haben, auf jeden Fall, wenn ich das richtig höre. Wir hatten Sarah Brun zu Gast. Dankeschön für Ihren Besuch hier.